Radio Vorarlberg Ansichten.
Radio Vorarlberg Ansichten.
Zu Gast bei Uli von Delft.
Einen schönen Ostersonntag, ein ganz besonderer Tag heute. Wir feiern die Auferstehung Jesu Christi. Und viele Menschen haben bestimmt schon einen schönen Vormittag erlebt, Nestchen gesucht, Eier gepäckt und ausgiebig gefrühstückt. Und hier bei uns ist gerade die Live-Übertragung der Heiligen Messe aus dem Dom St. Nikolaus in Feldkirch zu Ende gegangen. Wir bleiben thematisch bei der Kirche. Ich möchte Ihnen meinen Gast heute vorstellen. Es ist Kirchenmusikreferent Bernhard Loss. Ihre Aufgaben, Herr Loss, die sind sehr umfangreich.
Aufgaben, in der Tat habe ich viele, aber die Funktion ist ganz einfach bezeichnet mit Kirchenmusikreferent. Wird wahrscheinlich der eine oder andere sich nichts darunter vorstellen können. Mir ist das auch so gegangen. Ich wusste nicht, was macht ein Kirchenmusikreferent. Meine Aufgabenbereiche sind die Betreuung der Kirchenchöre, der Organisten, Betreuung in Fragen des Orgelbaus, Organisation von Veranstaltungen bezüglich Weiterbildung, Ausbildung von Kirchenmusikerinnen, Veranstaltung von Ehrungen, Gottesdienstübertragungen im ORF organisieren und so weiter und so fort.
Wir lernen heute nicht nur einen engagierten Mann kennen, sondern wir haben heute auch noch etwas ganz Besonderes vor. Wir wollen eine wunderbare Osterklangwolke über Vorarlberg mit Ihnen gemeinsam schaffen und so das Leben feiern und ein Zeichen setzen für die Gemeinschaft. Wir singen das Lied Christus ist erstanden. Ich habe eine ganz besonders schöne Version bei mir in der Sendeplanung und um 11.45 Uhr spiele ich das Lied an und Sie zu Hause singen oder spielen mit. Noten und Text finden Sie auf der Chorverband-Homepage oder auf der Homepage des Blasmusikverbandes und alle Infos auf vorarlberg.orf.at. Fast zwei Jahrzehnte lang betreut Kirchenmusikreferent Bernhard Loss Organisten und Kirchenchöre in den 144 Pfarreien und steht ihnen als oberster Kirchenmusiker zur Seite. Heute lernen wir seine Begeisterung für seine Arbeit kennen. Herr Loss, wie wird man Kirchenmusikreferent bei der katholischen Kirche?
Ja, der Werdegang war so, dass mich schon als Kind die Kirchenmusik immer sehr fasziniert hat. Ich bin in Rankwell aufgewachsen und das Orgelspiel im Gottesdienst war für mich das Größte. Hatte dann das Glück, dass mein Talent erkannt wurde. Ich komme aus einer Familie mit wenig musikalischer Tradition, aber mit anscheinend musikalischen Begabungen, die mir weitervererbt wurden. Und hatte dann das Glück, dass ich Melodika spielen durfte, Klavier spielen durfte und dann hat mich die Klavierlehrerin zum Orgelunterricht gebracht. Ich hatte das Glück, Walfried Kracher in der Schule im Gymnasium Feldkirch als Musik- und Geschichtelehrer zu haben. Und bei dem hatte ich dann ab dem 13. Lebensjahr Unterricht. Walfried Kracher war unglaublich begeisternd als Person mit seiner Liebe zu den Menschen und mit seiner großen Liebe zur Musik. Er war ein großer Förderer. Er hat viel getan. Man könnte theologisch sagen, er war die Johannes der Täufergestalt in meinem Leben. Der Schüler muss wachsen und der Lehrer muss kleiner werden und Walfried Krach ist für mich in jeder Hinsicht ein großes Vorbild. Ohne ihn wäre mein Leben nicht so gelaufen. Er hat das dann so beeinflusst, dass ich Schulmusik studiert habe in Innsbruck. Ich wusste gar nicht, dass man Kirchenmusik studieren kann. Stand im Studienführer 1977 auch nicht drin, dass es so ein Studium gibt. Jetzt habe ich in Innsbruck Schulmusik studiert, habe parallel mit klassischer Philologie begonnen. Bin dann ins Priesterseminar gewechselt, habe als Fachtheologe im Priesterseminar mich auf das Priesteramt vorbereitet, habe dann einen anderen Weg gewählt und habe dann als Religionspädagoge das Studium abgeschlossen. Parallel dazu war ich im Konservatorium in Innsbruck bei Domorganist Reinhard Jaud Orgelschüler und habe dort 1986 die Reifeprüfung in Orgel gemacht. Dann war der Weg nicht zu Ende. Ich hatte das Glück, dass ich zwei Jahre nach Holland gehen durfte und habe dort wesentliche Impulse bekommen von Bert Mater, einem der großartigen holländischen Improvisatoren und auch ein wunderbarer Orgellehrer. Die Distanz macht es dann leicht, aus diesem ganz flachen Land wieder in die wunderbare Landschaft Vorarlbergs zurückzukehren. Ich habe die Weite gesehen und schätze es jetzt sehr, in einem wahrscheinlich der schönsten Länder der Welt leben zu dürfen.
Sie haben gesagt, Walfried Kracher war ein besonderer Mensch in Ihrem Leben. Was war das Wichtigste oder das Wertvollste, an das Sie sich erinnern, was Sie von ihm gelernt haben?
Das Wertvollste bei Walli war diese Hingabe an den Beruf. Der Beruf war für ihn Berufung, der Beruf war für ihn Leben. Er hat für die Musik gelebt, er hat für seine Schüler gelebt. Er hatte eine Art von Autorität, die ganz selten zu erleben ist. Die war leise, wahrscheinlich was die große Begeisterung, die er ausgestrahlt hat, und seine Originalität, sei es die Sprüche, die ab und zu gekommen sind, sei es auch das Tafelbild, er war eine rundum faszinierende Person. Für mich hat er insofern auch nochmal als Türöffner gewirkt, dass er die Schüler am Sonntag zu Konzerten mitgenommen hat. Ich kann mich erinnern an Konzertbesuch in St. Gallen in der Tonhalle, wo wir Händels Messias erleben durften, oder Fahrt nach St. Gerold, dicht gedrängt in seinem kleinen Auto, vollgestopft mit Schülern, wie wir die österreichischen Bach-Solisten unter Günter Fetz erleben durften. Da hat sich für mich eine Welt aufgetan, das war begeisternd. Das war Neuland, das war Horizonterweiterung und das alles mit so einer Bescheidenheit. Er hat immer die Musik und die Schüler in den Mittelpunkt gestellt und nicht sich selbst. Mhm. Ein großes Vorbild. Und ja, über seinen Tod hinaus denke ich mir, der Walli, der schaut auf uns in der Kirchenmusik, speziell auf uns Organistinnen und Organisten.
Mhm. Haben Sie eine Lieblingsorgel?
Meine Lieblingsorgel ist im Normalfall die, an der ich gerade sitze. Es gibt Instrumente, die in meinem Leben einen besonderen Stellenwert hatten. Das war zum einen eine kleine Orgel in der Josefskirche in Rankweil, auf der ich viel geübt habe. Das war ein Provisorium, es war kein Geld für große Orgel beim Kirchenneubau vorhanden. Und auf diesem Instrument mit nur 6 Registern und angehängtem Pedal, also das Pedal hatte keine eigenen Pfeifen, habe ich Stunden während meiner Gymnasialzeit geübt. Und insofern hatte ich zu diesem Instrument eine sehr intime persönliche Beziehung. Das war kein qualitativ gutes Instrument, aber es war mein Instrument, mit dem ich mich sehr verbunden fühlte. Die Domorgel in Velke ist ein wunderbares Instrument. Ich hatte das Vergnügen, die Vorabendmesse spielen zu dürfen bis zu Corona und begeistert mich mit der Qualität der einzelnen Register immer wieder. Eine Orgel wie Bartholomäberg ist wunderbar, wie Chagunz, wie Blodesch. Es gibt unglaublich viele schöne Orgeln in Vorarlberg. Ich denke mir, das Spezielle ist einfach, die Orgel, an der man gerade spielt, sie zu lieben und ihre starken Seiten entdecken zu wollen. Also insofern ist jede Orgel eine Lieblingsorgel. Ein Instrument, das mich sehr tief beeindruckt hat, steht in Freiberg in Sachsen, das ist das Opus 2 von Gottfried Silbermann, diesem berühmten Orgelbauer. Der hat da eine Orgel hingestellt, deren Klang mich auch heute, ich war schon mehrfach in Freiberg, immer wieder auf eine spezielle Art und Weise berührt, ergreift, wo ich denke, ja, das ist irgendwo so von einem heiligen Schauder ergriffen zu werden. Es ist unbeschreiblich, ein Klang, wo ich sage, ja, zum Klang dieser Orgel könnte ich mir vorstellen, gut sterben zu können.
Ja, es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man auch da schon Pläne hat. Sie haben gerade von Ihrer Arbeit erzählt. Wie kann man sich denn einen Tagesablauf vorstellen?
Unverhofft kommt oft, und das ist ja das Schöne. Nicht nur Corona kam unverhofft daher und hat uns eine ganz neue Form des Lebens und des Arbeitens gezeigt und hat uns das einfach abgetrotzt und abgefordert, sondern auch in der Kirche festgefügte Rituale, festgefügte Abläufe haben sich aufgelöst und ich bin draufgekommen, es kann auch anders sein. Letztes Jahr in Ostern waren es die kurzfristig anberaumten Gottesdienstübertragungen, die den Tagesablauf geprägt haben. Da war alles anders, kurzfristig. Wir haben von Gründonnerstag bis zum Ostersonntag aus dem Dom übertragen und das war möglich in kürzester Zeit zu organisieren und durchzuführen. Dass das heuer auch in dieser Form passieren wird, mit dem einzigen Unterschied, dass auch die Gottesdienste besucht werden können. Letztes Jahr war das nicht möglich. Das hätte ich nicht gedacht. Heuer schaut das so aus, wir bereiten diese Gottesdienstübertragungen vor. Dann kommt unverhofft eine sehr erfreuliche Aktion mit Christus ist erstanden. Wolfram Baldauf ruft mich an und meldet sich bezüglich dieser Aktion. Er ist nicht nur als umtriebiger Obmann des Blasmusikverbandes ein Segen für das Land, sondern auch in dieser Hinsicht eine Erfahrung der Auferstehung schon vor Ostern, diese tolle Idee und wie er es dann schafft, dass er die Partner ins Boot holt. Ich freue mich sehr, bei einem so unverhofften Projekt mitarbeiten zu dürfen. Und es ist große Dankbarkeit für alle, für Wolfram Baldauf, für Barbara Katern vom Chorverband, für Anita Frühwirt vom Volksliedwerk und alle, die das unterstützen, nicht zuletzt den ORF, der auch da maßgeblich mit eingestiegen ist. Und die VN bewirbt das auch noch mit. Ich denke mir, das ist einmalig an diesem Land, wo zusammengearbeitet wird, auch wenn das nicht lang geplant wird. Wie schaut ein Tagesablauf für mich normal aus? Ich komme von Montag bis Mittwoch ins Büro und erledige dann die Dinge, die zu tun sind, sei es Orgelkommissionsangelegenheiten, das heißt Orgelsanierungen, Orgelrenovierungen, Neubauten gibt es fast keine mehr, aber wir haben momentan sehr viele Orgelprojekte laufen, zum Beispiel Herz Jesu in Bregenz, eine der größten Orgeln des Landes, die wurde letztes Jahr saniert durch die Firma Rieger, heuer Dornbirn St. Martin, die große Behmann-Orgel, die größte Orgel des Landes, die wird jetzt von der Firma Kuhn saniert und es laufen viele andere Orgelprojekte, interessanterweise in einer Zeit, wo man denkt, da ist vieles sistiert, da läuft nichts. Im Orgelbereich ist derzeit sehr viel zu tun. Dann die ganzen Vorbereitungen der vielen Gottesdienstübertragungen. Wie ich 2002 begonnen habe, waren es 5 Gottesdienstübertragungen, die ich organisieren durfte. Letztes Jahr war es die stolze Zahl von 28 Gottesdienstübertragungen und heuer sind wir bei 20. Neu dazu kommt der Stream auf ORF 3. Fernsehübertragungen oder Bildübertragungen bedeuten natürlich mehr Aufwand in der Vorbereitung, aber es ist auch spannend, diese neue Form der Gottesdienstübertragung, diese neue zusätzliche Form der Gottesdienstübertragungen, die wir auch Corona verdanken, zu begleiten, sei es in den Planungsprozessen auf österreichischer Ebene, sei es auch in der Diözese, wo es dann darum geht, die richtigen Partner zu finden und teilweise auch die Finanzierung abzuklären.
Also es ist wirklich ein umfangreiches Programm. Sind wir ein komplizierter Partner? Stellen wir viele technische Anforderungen? So eine Kirche ist ja auch schwierig von der Technik her zu bedienen, jetzt für so eine Übertragung.
Ich habe das Glück, seit Anbeginn im ORF nur wunderbare Personen als Partner zu erleben. Begonnen mit Günter Platter, dann gefolgt von Johannes Schmiedle und jetzt Stefan Höfel. Wunderbare Ansprechpartner. Es ist alles leicht regelbar, da braucht es nicht 100 Sitzungen. Da telefoniert man miteinander, schreibt noch eine Mail, dass das auch schriftlich vorliegt. Und der Umgang dieser ORF-Redakteure mit den verantwortlichen Pfarrern ist vorbildlich. Ich höre nur, die waren so nett, die haben uns geholfen. Da macht es Freude, bei aller Nervosität, die mit Übertragungen verbunden ist, dabei gewesen zu sein. Ich kann dem ORF Vorarlberg nur das beste Zeugnis ausstellen, auch jetzt bei diesen vielen kurzfristigen Gottesdienstübertragungen in der Corona-Zeit, wie da etwas machbar wurde, denke ich mir, ja, das können nicht alle Diözesen und das können nicht alle ORF-Landesstudios in dieser kurzen Vorbereitungszeit ein Programm zu erstellen und das dann auch in dieser Qualität abzuliefern.
So wie ein Zahnrädchen läuft das alles miteinander, gell?
Es ist so verzahnt und ich verstehe mich auch als kleines Zahnrad, das seine Funktion hat und ich verstehe mich teilweise auch als Schmiermittel. Ich habe viele Kontakte, das ist ja auch wichtig. Das beste Getriebe funktioniert ohne Schmiermittel nur halb so gut und wenn man noch etwas von Schmiermitteln dazu gibt, dann läuft das rund und läuft gut. Das ist auch im Haus so, wenn die Zusammenarbeit gut funktioniert, wenn man sich wohlwollend begegnet, dann funktioniert vieles gut. Der Humor ist auch ein Schmiermittel, auch in Corona-Zeiten sehr wichtig und die Gelassenheit und die Geduld. Ich denke mir, dass in der ganzen jetzigen Zeit, es ist so eine Form der Erregungskultur entstanden. Ab und zu ist es gut, wenn man nicht alles dramatisiert, sondern wenn man mal drüber schläft und das abwartet und denkt, die anderen probieren das Bestmögliche und ich vertraue denen, dass das so gut funktioniert. Meine Erfahrung im Leben ist, wenn ich Leuten vertraue, auf welcher Ebene auch immer, wird das in 99% der Fälle mit gegenseitigem Vertrauen belohnt. Und da entstehen dann oft auch freundschaftliche Kontakte aus der Arbeit, die auch nach der Pensionierung eines Partners dann weitergehen.
Sie haben schon erzählt von der Kirchenorgel. Ich habe gelesen, die Kirchenorgel ist das Instrument des Jahres 2021. Und sie wird ja als die Königin der Musikinstrumente bezeichnet oder sie ist die Königin der Musikinstrumente. Und viele Organisten fragen sich, wieso nicht schon viel früher dieses wunderbare Instrument gewählt wurde. Was ist für Sie das Besondere an einer Orgel?
Das ist schwer zu beschreiben. Der Klang der Orgel hat mich als Kind berührt. Ich war ganz fasziniert. Ich war verzückt, wenn ich die Orgel hörte. Und mein damaliger Volksschullehrer in Rankwell hat die Orgel gespielt. Und das war für mich ganz hoch. Die Orgel war auf der zweiten Empore. Und ich als Kind da unten, ja, das war wunderbar. Und ich hätte mir nie gedacht, dass ich eines Tages da oben an der Orgel sitze. Das war für mich eine Welt, faszinierend. Faszinierend ist, dass ein Mensch allein, ohne auf Mitspielerinnen und Mitspieler angewiesen zu sein, unglaublich viel an Musik erzeugen kann. Was auch noch besonders faszinierend ist, ist die Improvisation an der Orgel. Da wird noch viel improvisiert, vergleichbar im Jazz. Im Gottesdienst gibt es viele Teile, die in der Dauer ja nicht genau bestimmbar sind. Und da ist Improvisation gefragt und da kann man eine Aktion punktgenau begleiten und gleichzeitig das in einem kreativen Prozess machen. Also die Orgel ist für mich, ja, das Instrument hat mich gefunden. Also für mich ist die Orgel nicht nur das Instrument des Jahres 2021. Ich wusste das übrigens gar nicht, aber das gibt oft so die Situation, dass man als, ja, fast als Spezialist bestimmte Dinge nicht mitbekommt, die andere sehr wohl mitbekommen. Mhm. Die Orgel ist einfach faszinierend. Das andere, die Gefahr ist, es ist dieses Alleinspielertum. Man wird zum Eigenbrötler, man gewöhnt sich vielleicht auch Unarten an, die allen auffallen, nur mir selbst nicht. Aber prinzipiell, die Orgel ist faszinierend und es ist ja großartig, was Orgelbauer, was menschlicher Geist hier geschaffen haben. Ein Instrument, das mit Händen und Füßen gespielt wird. Und ein Neurologe aus der Schweiz hat einmal gesagt, aus neurologischer Sicht ist für ihn das Orgelspiel das Allerhöchste, was da passiert, was da im Gehirn alles gleichzeitig parallel passiert, das ist faszinierend. Mhm. Ich finde es auch immer wieder faszinierend, dass ich das lernen durfte, dass ich an diesem Instrument sitze. Das Wunderbare ist, es geschieht im Hier und Jetzt und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. In der Büroarbeit erfahre ich das anders. Da ist ja noch eine Mail zu schreiben, da sind noch 5 Mails zu schreiben, da sind noch 5 Anrufe zu tätigen, eher 7 oder 8. Da gibt es immer eine Liste, die noch abzuarbeiten ist. Und beim Orgelspiel im Gottesdienst, da sage ich, okay, das ist jetzt und das ist weg. Das ist auch das Faszinierende, diese Erfahrung. Es geschieht im Moment und dann ist es erledigt. Und es gibt keine Phase der Nachbearbeitung, die dann auch noch gemacht werden muss.
Mhm. Es ist ein unglaublicher Klang und manchmal ist es so, dass man sich fragt, wie kommt aus einem einzigen Musikinstrument so ein Klang heraus? Aus was besteht denn eine Orgel?
Hunderte bis tausende Pfeifen. Dann natürlich, man sieht das ja schon an, die Orgel ist ein großer Gegenstand, ist ja der prominenteste Teil der Kirchenmöblierung meistens. Nimmt die ganze Empore oder einen Teil der Orgelempore an, wenn man nach Dornbirn St. Martin schaut, da ist ja die Orgel von der linken Seite der Empore bis zur rechten Seite der Empore mit tausenden Pfeifen, 3 Tastenreihen, also Klaviaturen für die Hände, die Manuale, eine Tastenreihe für die Füße, die Pedale. Wenn man sich das anschaut, die vielen Pfeifen sieht, dann weiß man, da kann schon etwas rauskommen, vom ganz leisen bis zum ganz lauten in unterschiedlichsten Mischungen. Das ist wie beim Kochen. Es gibt Rezepte und da wählt man dann die Zutaten aus. Oder ich kann auch ganz frei etwas kreieren, indem ich die Register, diese unterschiedlichen Pfeifenformen, die da sind, auswähle. Je nach Funktion will ich etwas als Amuse-Gueule präsentieren oder will ich ein deftiges Bauerngericht präsentieren oder ein Dessert, ein Obstsalat oder wie ich kann das so zusammenstellen. Das ist ja das Faszinierende bei der Orgel. Und wenn man die Orgel, wenn man in eine Orgel hineinschaut, dann wundert man sich nicht mehr, was da alles möglich ist. Man sieht ja nur die Pfeifen, die vorne stehen. Und die sind ja nur die Fassade. Dahinter verstecken sich natürlich noch eben Hunderte und Tausende bei den großen Orgeln von Pfeifen. Ja. Und die sorgen dann für den Klang oder den Lärm oder was auch immer.
Mhm. Wie lange braucht man überhaupt, um eine Orgel zu beherrschen oder zu spielen?
Ja, das ist schwer zu sagen. Im Endeffekt, ich glaube, man erreicht nie den Punkt zu sagen, ich beherrsche das Instrument. Mhm. Es ist immer im Endeffekt Kontakt zur Orgel, der das spannend macht. Jede Orgel ist ja ein Unikat, ist ja eine individuelle Persönlichkeit und es ist ganz spannend, sich mit dieser Orgel auseinanderzusetzen. Das heißt, ich muss mich auch der Orgel anpassen, weil die Orgel kann sich nicht mir anpassen. Ich muss schauen, wo sind die Stärken dieses Individuums Orgel und versuche mich dem anzupassen. Ich denke mir, das ist eine wesentliche Eigenschaft, wenn ich jetzt mit ganz anderen Vorstellungen komme und die Orgel kann mir das nicht geben, was ich mir erwarte, dann bin ich unglücklich. Wenn ich aber sagen kann, okay, liebe Orgel, du lieferst mir jetzt das an Möglichkeiten und ich versuche, mit diesen Möglichkeiten umzugehen, dann kann ich auch ganz neue, interessante musikalische Gebiete entdecken. Im Allgemeinen ist es so, dass natürlich viel Übung vorausgesetzt wird, dass jemand vorher mit dem Orgelspiel beginnt, Klavierunterricht hat. Heute beginnen Kinder auch direkt mit Orgelunterricht, ohne vorhergehenden Klavierunterricht. Und dann ist es eine Frage vor allem der motorischen Begabung. Wie gut kann ich die beiden Hände mit den Füßen koordinieren? Also wer da sehr begabt ist, der kommt natürlich sehr schnell zu einem Ergebnis. Wer sehr fleißig ist und weniger begabt, muss etwas mehr Zeit investieren. Bei mir war es so, ich habe 3 Jahre Klavier gelernt, dann 1 Jahr Orgel. Und dann hatte ich in Rankfeld schon regelmäßigen Orgeldienst. Also nach 1 Jahr Orgelunterricht war ich schon Kirchenorganist. Ich würde das einem Schüler nicht zumuten, in dieser Geschwindigkeit einsteigen zu müssen. Es ist mir gelungen, ich weiß nicht, wie es gelungen ist, aber es ist gegangen. Im Allgemeinen braucht es Jahre. Es gibt viele Erwachsene, die sind so geduldig und die schaffen das mit viel Liebe, viel Zeiteinsatz, auf das Niveau zu kommen, das sie sich vorgenommen haben, erreichen zu wollen. Der eine ist zufrieden, wenn er die Maiandacht spielt und sagt, das war mein Ziel. Der andere sagt, nein, ich will an Ostern im Hochamt spielen und am besten noch das Halleluja von Händel. Dann habe ich das Ziel erreicht. Prinzipiell ist die Orgel natürlich eines der anspruchsvolleren Instrumente. Es kommt noch etwas dazu. Ich kann, wenn ich nicht eine Übelorgel zu Hause habe, zu Hause nur am Klavier üben und muss immer in die Kirche zum Üben gehen. Für mich war das schön, ich bin von zu Hause in die Kirche gegangen. Heute ist man anspruchsvoller, was die Temperaturen betrifft und übt lieber zu Hause als in der kalten Kirche.
Das wäre jetzt nämlich gerade meine Frage gewesen. Übungen in der Kirche, das heißt Musikunterricht findet in der Kirche statt. Wie war es bei Ihnen früher?
Bei mir war es, ich hatte immer Unterricht an der Kirchenorgel. Mhm. Das war jahrelang in der Kirche in Feldkirch-Lefis, dieser wunderbaren Kirche mit den Martin-Häusle-Glasbildern. Mhm. Da war Unterricht dort oder in Rankfeld St. Josef. Walfried Kracher war ja so liebenswürdig, der hat gesagt, wo soll ich hinkommen? Und dann konnte ich sagen, bitte Rankfeld St. Josef oder Lefis, und da haben wir uns getroffen. Teilweise durfte ich auch noch den Zeitpunkt auswählen. Mhm. Ich habe meine Schüler, ich war oder bin immer noch Orgellehrer an der Musikschule Feldkirch, auch in der Kirche unterrichtet. Wir haben an der Musikschule Feldkirch auch ein eigenes Übungsinstrument für Unterrichtszwecke. Bei Organisten, die regelmäßigen Einsatz sind, ist es natürlich schön, wenn sie den Unterricht an ihrem Instrument erhalten. Jede Orgel ist anders, jede Raumakustik ist anders. Da kann ich dann Tipps und Tricks aus meiner Erfahrungskiste herausholen, die nicht allgemein sind, sondern die für diese spezielle Situation, für diesen speziellen Schüler passen. Und das ist auch faszinierend zu sehen, in dieser Situation passt das.
Gibt es Nachwuchssorgen?
Interessanterweise merken wir 2 Dinge. Auf der einen Seite natürlich, die Pfarrer sagen, wir haben niemanden, der Orgel spielt, wir sind auf der Suche. Es landen zunehmend Telefonate, Organistinnen und Organisten sind gesucht, also ein musikalisches Betätigungsfeld sucht, wo man auf ihn wartet, dann kann ich das nur sehr empfehlen. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele Organistinnen und Organisten in Ausbildung an den Musikschulen. Das sind einmal sicher 70 an den Musikschulen des Landes. Und wenn man denkt, das ist doch für dieses Instrument sehr schön, nicht zuletzt vielleicht auch ein Ergebnis der von den Orgellehrern durchgeführten Orgeltage. Seit Jahren werden die alle 2 Jahre veranstaltet und sollen besonders Kinder und Orgelinteressierte ansprechen. Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit zwischen den Orgellehrern auch sehr gut und ich denke mir, dieses Miteinander hat auch dazu geführt, dass die Zahl der Orgelschülerinnen und Schüler gestiegen ist. Von dieser Seite her ist mir nicht bange. Die Frage ist, wie komme ich dann dazu, dass ich die Orgelschülerinnen und Schüler zum Spiel in der Liturgie bringe. Das ist noch einmal etwas ganz anderes. Das Schwierige ist nicht das Spielen, sondern vor allem sind die Abläufe im Gottesdienst. Wann soll ich spielen? Wann irritiert mich eine Pause nicht mehr, wo ich denke, ich muss jetzt unbedingt spielen, da sind 2 Sekunden Pause. Das ist eine ganz große Aufgabe, wahrscheinlich auch für die Pfarrer, dass sie junge Menschen da gut hineinbegleiten und sie auch in ihren Möglichkeiten richtig einschätzen. Dass ich sage, jemand, der beginnt, kann natürlich nicht das volle Programm abliefern und der braucht eine gute Begleitung in der Vorbereitung, in der Auswahl der Lieder, in den Möglichkeiten des Auszugs, dass man einfach sagt, jawohl, wir kommunizieren das, sagen, heute spielt die Julia für uns und sie spielt zum ersten Mal und wir freuen uns. Und wenn das vielleicht am Ende des Gottesdienstes dann noch mit einem Applaus belohnt wird, ist das auch wunderbar.
Und sehr sympathisch. Wie ist es jetzt, wenn Sie Orgel spielen, weiß man ja manchmal nicht, ist jetzt das Volk, das so langsam wird, ist der Orgelspieler, der vielleicht ein bisschen träger ist. Manchmal ist das so ein Hin und Her und man fragt sich, wer zieht jetzt? Richten Sie sich nach dem Volk, das singt, oder richtet sich das Volk nach dem Organisten?
Ja, das ist das Henne-Ei-Problem. Wer hat zuerst gebremst? Wie ist das? Prinzipiell natürlich in großen Kirchen müsste ich als Organist vorausspielen. Also ich muss etwas früher spielen, damit ich richtig bin. Im Normalfall schaue ich natürlich, dass ich genau mit den anderen spiele, aber wenn ich mit den anderen bin, bin ich zu spät. Aber ich werde, je älter ich werde, nicht abgeklärter, sondern ich empfinde das als immer größeres Problem, besonders dadurch, dass die Gottesdienste doch weniger besucht sind. Und wenn jetzt weniger Leute in der Kirche sind und die noch dazu weniger singen, dann ist es auch immer schwerer. Früher war das oft so, ich habe mit der Orgel das Vorspiel gemacht und das Volk hat dann im Endeffekt gesungen. Und ich habe dann auch irgendwie begleitet und weniger geführt. Mittlerweile ist es natürlich noch eine schwierigere Situation. Das richtige Tempo erstens zu finden, das ist ja schon schwierig. Jeder hat eine andere Vorstellung von einem Lied. Wenn ich das Lied das erste Mal langsam gehört habe, ist das meine Vorstellung. Wenn ich das Lied das erste Mal schnell erlebt habe, ist das meine Vorstellung. Wie ich begonnen habe, in Gottesdiensten zu spielen, waren meine Erfahrungen. In Rankweil war ein höheres Tempo als in Glefis. Und das war in Sichtweite. Man sieht ja von der Bergkirche in Rankweil, von der Basilika Rankweil nach Glefis. Aber trotzdem waren das unterschiedliche Tempi, die da bevorzugt wurden. Jede Pfarre, jede Gemeinschaft hat ihr individuelles Tempo. Und sich dem anzupassen, das ist nicht leicht, und in der Gemeinschaft dann auch. Und dann dieses Tempo einer Gemeinde vielleicht noch schmackhaft zu machen, das ist noch etwas. Dazu kommt noch ein Problem, die Rückmeldekultur. In der Kirche versucht man sehr vornehm miteinander umzugehen, brüderlich und geschwisterlich. Aber oft wäre es gut, wenn die Organistinnen und Organisten auch erfahren, das ist zu langsam, das ist zu schnell oder wie auch immer. Und das in einer Form, die einfach so ist, dass sie gut zu verdauen ist. Diese Rückmeldekultur, denke ich mir, die hat auch noch Entwicklungspotenzial nach oben. Ich schätze Rückmeldung, wenn jemand zu mir sagt, das war zu schnell, das war zu langsam, das Vorspiel hatte ein anderes Tempo als das Lied. Ich schätze das, weil mir fällt das nicht mehr auf. Ich gewöhne mir auch bestimmte Marotten an und da sagt kein Dirigent, Herr Loss, Sie schleppen, Herr Loss, Sie sind zu schnell, Herr Loss, da soll es weitergehen und Herr Loss, da sollten Sie aufhören. Das sind einfach, ist ein gewisser Blindflug, das ist diese Kehrseite der Medaille, ich kann alles bestimmen, aber ich muss auch alles bestimmen und muss mich dann auf ja, das eigene Gefühl verlassen und hoffen, dass ich nicht ganz daneben liege.
Jetzt sind wir natürlich in dieser speziellen Situation, in der wahrscheinlich noch weniger Menschen in die Kirche gehen. Und Chorsingen findet schon länger nicht mehr statt. In der Kirche arbeitet man mit wenigen Ensembles. Das heißt, auch die ganzen Kirchenchöre konnten nicht mehr miteinander proben, leider. Was sagen Sie denn zur aktuellen Situation? Wie kommen wir denn durch jetzt? Ein bisschen müssen wir ja noch aushalten.
Ja, die Situation ist unerwartet lange so geblieben. Also es ist nicht nur ein Marathonlauf, sondern es ist wahrscheinlich ein doppelter, ein dreifacher Marathonlauf. Also es gibt im Sportbereich solche Mega-Ausdauer-Events, wo man sagen kann, ja, jetzt geht es über 600 Kilometer nonstop am Fahrrad oder 60 Kilometer schwimmen am Stück. Und wenn ich darauf eingestellt bin, ich fahre halt 60 Kilometer mit dem Fahrrad oder schwimme halt vielleicht 600 Meter, dann wird das unglaublich zäh. Ich glaube im Privaten, aber auch für Gruppen, die sich nicht mehr treffen. Und die Kirchenchöre sind Gemeinschaften, die auch davon leben, dass man sich trifft, dass man miteinander singt, aber auch das regelmäßige Treffen am Donnerstagabend oder am Mittwochabend zur Chorprobe. Das Singen in den Gottesdiensten ist ganz wichtig und das fehlt jetzt. Kreative Geister in den Chören haben Möglichkeiten gefunden, in Kontakt zu bleiben über die diversen Videokonferenzwerkzeuge, die es da gibt. Kann man probieren, auch Proben abzuhalten, aber es ist natürlich nur eine Vorahnung der Herrlichkeit des kirchenmusikalischen Himmels, miteinander singen zu können. Und nicht zuletzt sind solche Gottesdienste wie an Ostern auch ein emotionales Erlebnis. Auch dieser Umschlag, ich erlebe das von Palmsonntag, der triumphierend beginnt und nach der Passionslesung doch in einer dunklen Stimmung endet, durch die Karwoche hindurch, Gründonnerstag, Liturgie, Karfreitag, Osternacht und dann der große Osterjubel. Das alles fehlt, das ist nicht nachvollziehbar zu Hause, auch wenn ich mir das im Radio anhöre oder am Fernsehen anschaue und mitverfolge. Es hat eine Qualität, die nicht reproduzierbar ist. Insofern bewundere ich viele Chorobleute, die mit Geduld und eben mit großer Kreativität versuchen, den Kontakt zu stärken. Und obwohl jetzt absehbar ist, es wird noch länger dauern, bis das Chorleben im normalen Umfang wieder beginnen kann, dass sie bei der Stange bleiben und nicht verzweifeln. Mir persönlich hilft es an Kanon, der im Gotteslob steht, wechselnde Pfade, Schatten und Licht. Alles ist Gnade, fürchte dich nicht. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, aber ich habe die Hoffnung, dass es irgendwann zu Ende ist und dass ich dann sage, ja, ich habe in dieser schwierigen Zeit auch etwas lernen dürfen. Und als Christ sage ich, schlussendlich ist in allem das Wirken des Heiligen Geistes spürbar, auch wenn ich die Spuren noch nicht sehe und das noch nicht lesen kann, was da als Botschaft versteckt ist. Aber ich denke mal, dass da tiefere Botschaft dahinter. Und in der Musik ist das ja auch schön, eine Generalpause in einem Musikstück, wo gar nichts passiert, kann unglaublich viel passieren. Mhm. Vielleicht können wir aus dieser verordneten Stille auch die Musik wieder mehr genießen und für dieses Geschenk der Musik, dieses göttliche Geschenk, noch dankbarer sein als zuvor.
Es gibt ja die Idee, und das setzen wir auch durch, dass eben dieses Lied, das Sie schon angesprochen haben, Christus ist erstanden, also diese gemeinsame Aktion mit dem Blasmusikverband, mit dem Chorverband. Wir haben die Möglichkeit, dass wir das um 11.45 Uhr übertragen und dann gemeinsam singen. Das heißt, alle, die jetzt zu Hause sind und die uns hören, die können das Radio aufdrehen und wir werden miteinander dieses Lied singen. Vom Blasmusikverband, die werden das mitspielen und die Chorsängerinnen und Chorsänger, die werden es mitsingen. Wir haben die erste, die zweite und die sechste Strophe bei diesem Lied genommen, weil wir eine wunderbare Aufnahme haben von Ostern von 2020. Und zwar die Aufnahme, die im Dom aufgenommen wurde. Was gibt es zu diesem Lied zu sagen?
Ja, dieses Lied ist in unserer Diözese, wir auch in der Diözese Innsbruck und auch in der Nachbardiözese St. Gallen, das Osterlied schlechthin. Das Interessante ist, in Restösterreich ist das weniger bekannt. Die haben andere Osterlieder, die dort der Hit sind. Aber bei uns ist das Christus ist erstanden. Ostern findet statt mit Christus ist erstanden. das Spezielle an diesem Lied ist, denke ich mal, in dieser heutigen Zeit, Corona ist ja auch im Endeffekt eine Grabessituation, Ruhe, und wir warten darauf, auferstehen zu können aus dieser nicht gesuchten Ruhe, aus diesen Einschränkungen, die ja teilweise wirklich das Leben in seiner Qualität massiv beeinflussen, dass wir sagen, jawohl, er ist der Stand, das ist ja tägliche Auferstehung, nicht nur jetzt, dass ich sage, Christus ist der Stand, sondern auch ich erstehe an diesem Tag und an jedem neuen Tag wieder neu ins Leben hinein, und ich rufe mir das auch selber zu mit der Auferstehung, Christus ist der Stand, ich stehe selbst auf und ich wende mich dem Leben mit all meiner Kraft, mit all meiner Freude zu. Das Schwere kommt von selbst. Das Schöne an der Musik ist beim Singen, man kann sich durch das Singen auch in diese andere Gestimmtheit versetzen. Und wenn ich das sage, Christus ist erstanden, Halleluja, Halleluja, Halleluja heißt ja, lobt Gott, lobt auch wen immer, alles, was zu loben ist, alles, wofür ich danken kann, ich da hineinlegen, und da kann ich das hinaus singen, hinaus schreien, hinaus johlen, wie auch immer, da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist eine Möglichkeit, wie wir als Gemeinschaft zeigen können, jawohl, auch wenn Begegnung nicht möglich ist, wir stehen zusammen, wir feiern zusammen, wir schauen aufeinander. Das muss ja dann dieses Christus ist erstanden nicht mit der sechsten Strophe zu Ende sein, sondern es kann diese Auferstehung dann auch mit einem fröhlichen Zuprosten oder mit einem freundlichen Gruß oder einem kurzen Gespräch über den Zaun hinweg fortgesetzt werden, dass wir einfach aus dieser grauen Situation der Einschränkung sagen, an diesem Tag leben wir die Hoffnung, dass alles gut wird.
Mein ganz persönlicher Ansichtenblog am Schluss der Sendung. Lieber Bernhard Loss, Sie haben uns heute mit einer Begeisterung Ihre Liebe zur Orgelmusik näher gebracht. Man möchte am liebsten selber Orgel spielen lernen, wenn man Ihnen zuhört, um auch etwas von dieser Lebendigkeit und Gegenwärtigkeit zu spüren und ganz nah sein an diesem Klang der Königin der Instrumente. Ich habe in einem Buch, nämlich Ein Kurs in Wundern, einen Text gefunden, der, wie ich finde, sehr gut als Abschluss dieser Sendung passt. Ohne Gottes Hilfe können wir die Welt nicht retten, aber auch Gott ist auf uns angewiesen. Wir brauchen seine Liebe und er braucht unsere Hände und Füße. Und heute überlasse ich ihm die meinen. In diesem Sinn danke ich fürs Dabeisein, wünsche alles Liebe, Uli von Delft.